Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
So, Herrschaften, wir wissen noch nicht, gegen wen Deutschland im 16. Finale bei der WM 2026 spielen wird. Es deutet vieles auf Paraguay hin, aber jetzt wäre auch die Zeit nach diesem 1:2 gegen Ecuador, dass wir bei bet365 Sportwetten mal darauf schauen, wie hat sich denn die Quote für die Gesamtsieger verändert. Und da ist Deutschland jetzt nur noch bei einer Quote von 17:1. Da waren wir doch knapp an 10 vor Beginn des Turniers, wenn ich mich richtig erinnere. Vorne hat sich auch was getan. Denn Frankreich ist nun alleiniger Favorit bei bet365 Sportwetten mit einer Quote von 5:1. Spanien folgt mit 6,5, dahinter Argentinien mit 7:1 und England mit einer Quote von 8:1. Also die vier Ersten sind in etwa gleich geblieben, nur die Quoten haben sich ein bisschen verschoben bei bet365 Sportwetten. Zum größten Fußballturnier der Welt gibt es bei bet365 Sportwetten mehr Angebote als je zuvor und das jeden einzelnen Tag dieser WM. Ladet euch die App herunter und seht, warum es bei bet365 Sportwetten nie gewöhnlich ist. Ganz wichtig, gültig für Neukunden und teilnahmeberechtigte Kunden. Während des Turniers wird jeden Tag ein neues Angebot freigeschaltet. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr das Angebot des Vortages nicht freigeschaltet habt. Es gelten die AGB und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf bubai.de.
Werbung Ende.
Stimmungsdämpfer für Deutschland, ein völlig verkorkstes Spiel der DFB-Elf in New York beim 1:2 gegen Ecuador. Nur eine Mannschaft musste gewinnen und nur eine Mannschaft wollte gewinnen. Der Gruppensieg war schon vorher eingetütet, aber diese Niederlage, die hallt noch nach. Es gibt etliche Themen, etliche Baustellen rund um die deutsche Mannschaft. Das ewige Thema Manuel Neuer ist nur eines von vielen. Wir blicken auf die Lage der deutschen Fußballnation jetzt hier im Podcast bei NTV Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NTV Sport, während der Fußball-Weltmeisterschaft ein täglicher WM-Podcast. Ich bin Kevin Schulte und bedanke mich sehr fürs Einschalten, dass ihr alle dabei seid nach diesem aufwühlenden Abend aus deutscher Sicht. Deutschland verliert das dritte Gruppenspiel bei der WM in Ecuador, in New York gegen Ecuador mit 1:2. Die Ausgangslage war ja eindeutig, Deutschland schon durch, Ecuador musste gewinnen, um genügend Punkte zu haben, um als Gruppendritter dann jetzt eben noch im Turnier zu bleiben und das ist Latri, der Mannschaft aus Südamerika, gelungen. Aber der Reihe nach, wir blicken also zunächst auf die Partie der deutschen Mannschaft in New York. In der zweiten Minute geht Deutschland in Führung durch Leroy Sané, das früheste deutsche WM-Tor seit der WM 34, als man zum ersten Mal dabei war. Es war allerdings in der Entstehung wirklich sehr strittig, eher sogar eine klare Fehlentscheidung der Schiedsrichterin Tori Penso aus den USA. Kurz vor dem Tor nämlich spitzelt Alexander Pavlovic den Ball am Gegenspieler vorbei mit dem Fuß auf Kopfhöhe und berührt dabei den Kopf seines Gegenspielers mit dem Schuh. Immerhin, es gab jetzt keine minutenlange Slow-Motion-VAR-Orgie. Das geht mir in der Bundesliga immer auf die Nerven. Das hat man hier nicht gemacht und trotzdem ist die Entscheidung eher falsch. Also vielleicht kann man noch argumentieren, dass er zumindest eher den Ball berührt als den Gegenspieler, aber eigentlich muss die Schiedsrichterin diesen Treffer zurücknehmen. Deshalb umso erstaunlicher, wie Ecuador in die Partie zurückgefunden hat und zwar sehr, sehr schnell. In der 9. Minute nutzen sie die erste Chance, um einfach mal drauf zu schießen. Nach einem kapitalen Fehler von Felix Metscher ist es Angulo, der den Ball bekommt, rund 22, 23 Meter vor dem Tor. Er schießt durch die Beine von Pavlovic den Ausgleich. Neuer kann den Ball nur hinterher schauen und Deutschland muss dann eben das frühe Ausgleichstor hinnehmen. bis zur Halbzeit passiert dann relativ wenig auf beiden Seiten beziehungsweise in beiden Strafräumen. Das geht dann ehrlicherweise auch in der zweiten Halbzeit so weiter. Bei Deutschland der Spielfluss offensiv komplett gekillt. Es war in der ersten Halbzeit schon wenig. Es wurde noch weniger in der zweiten Halbzeit. Und die ganzen Wechsel, die taten dann natürlich ihr Übriges. In der Halbzeitpause wurde Pavlovic bereits rausgenommen. Für ihn kam Angelo Stiller zum WM-Debüt. Dann gab es im Verlauf der Halbzeit noch die Wechsel Undav und Schau für Havertz und Kimmich. Das mit Kimmich war offenbar so abgesprochen. Das hat Joshua Kimmich selbst gesagt, dass er nur eine Stunde spielen sollte. Und dann kam noch Maximilian Bayer für Felix Metscher, Pascal Groß für Florian Wirtz. Auch da die Abfolge wirklich komisch. Ja, alles ein bisschen erklärungsbedürftig von Julian Nagelsmann, diese Entscheidungen. Zum sportlichen Geschehen auf dem Rasen ist zu erwähnen, dass es einen Elfmeterpfiff gab für Deutschland direkt nach Beginn der zweiten Halbzeit. Aber in der Entstehung gab es einen Foul von Leroy Sané. Aus meiner Sicht ist das auch ein Foul. Das hat ja Nagelsmann sogar noch bestritten im Nachgang. Aber vor allen Dingen gab es die Aufregung, weil der ecuadorianische Gegenspieler sich unfassbar lange natürlich da auf den Boden gelegt hat. Und das hat Nagelsmann geärgert, weil er dadurch natürlich, so Nagelsmann, eine VAR-Intervention regelrecht befeuert hat, provoziert hat. Und da bin ich dann wiederum bei ihm. Das ist natürlich ja so eine Unart, die Spieler dann auch ausnutzen, vielleicht sogar ausnutzen müssen. Ne? Also wie hätte man jetzt drüber gesprochen, wenn es ein deutscher Spieler gewesen wäre? Dann würde man von fehlender Cleverness reden, wenn sich der deutsche Spieler nicht am Boden krümmt, um da vielleicht noch ein bisschen was rauszuholen. Ist dem ecuadorianischen Spieler auf jeden Fall gelungen und aus meiner Sicht, wie gesagt, war es auch eher ein Foul. Deswegen gerechtfertigt, dass dieser Elfmeter nicht ausgeführt wurde. Ansonsten aus deutscher Sicht nur eine Szene, die noch gefährlich wurde, kurz vor dem entscheidenden Tor für Ecuador. Sané, der es erst gut macht gegen Pacho, ihn so ein bisschen austanzt, dann aber ganz schwach abschließt vor Galíndez, dem ecuadorianischen Schlussmann. Und dann gibt es einen Eckball, eine Minute später, 77. Und dann wird die Ecke verlängert per Kopfball und Gonzalo Plata, der spitzelt diese Vorlage vor Manuel Neuer mit der Fußspitze ins Tor. Riesengroßer Jubel bei den vielen gelben Fans im Stadion in New York, New Jersey, bei Latri Ecuador mit dem 2:1. Und danach verteidigen sie es weg. Das ist die große Stärke von Ecuador. Verteidigen können die richtig gut und Deutschland hat dann auch nichts mehr entgegenzusetzen. Am Ende bleibt ein grottenschlechtes Spiel der deutschen Mannschaft. Am Ende bleibt auch, finde ich, ein Julian Nagelsmann, der sich in Interviews mehrfach dünnhäutig präsentiert, der auch nach Abpfiff erstmal für aus meiner Sicht wirklich groteske Bilder sorgt mit seinem Co. Benny Hübner sofort beim Schiri-Team. Auch das völlig falsche Signal nach so einem Spiel, weil also wenn es etwas gibt, dann über das sich Deutschland nach diesem Spiel nicht beschweren darf, dann ist es die Schiedsrichterin und ihr Team. Das war jetzt wirklich keine gute Leistung des Schiedsrichterteams, aber eher dann eben bedingt durch das nicht zurückgenommene 1:0 eher eine Leistung, die die deutsche Mannschaft bevorteilt hat. Aber sei es drum, wir schalten dann jetzt zu Sebastian Schneider, mein Kollege im Stadion. Er hat die Mixed Zone noch mitgenommen und wir sprechen jetzt gegen ja kurz vor zwei deutscher Zeit miteinander. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Sebastian, grüß dich. Hi.
Hi, ich sitze wieder auf dem Parkplatz in einem großen weißen Zelt. Man denkt, dass, also man soll sich ja nicht über die Arbeitsbedingungen beschweren, aber man denkt, das wäre hier sehr luxuriös, aber das ist es nicht.
Also nicht vergnügungssteuerpflichtig. Das war auch der deutsche Auftritt gegen Ecuador 1:2. Du kommst jetzt gerade frisch aus der Mixzone in New Jersey. Wie niedergeschlagen war denn die deutsche Mannschaft oder waren die Gesprächspartner? Wie war die Stimmung dort?
Wenig überraschend waren jetzt nicht alle Spieler wild darauf, jetzt mit uns zu reden. Tatsächlich, es kamen nur zwei Spieler. Es war Manuel Neuer, der kam als Zweiter und zuerst kam Joshua Kimmich. Joshua Kimmich war so ein bisschen angefressen tatsächlich, runtergebrochen einfach, dass die anderen das mehr wollten. Was ja auch ein bisschen offensichtlich ist. Für Ecuador ging es jetzt um das Weiterkommen. Für Ecuador ging es darum, im Turnier zu bleiben. Und die deutsche Mannschaft, das war sportlich halt einfach irrelevant. Da muss man einfach ehrlich sein. Es ging jetzt nur darum, so ein bisschen im Flow zu bleiben, die ersten beiden Spiele zu bestätigen und zu gucken, wo steht man jetzt eigentlich. Genau, und Kimmich war so ein bisschen genervt, dass man so ein bisschen den Flow verloren hat im Spiel. Also der Anfang war gut, dann hat man ja das 1:1 kassiert und danach, Nagelsmann meinte das dann bei Magenta, ist so ein bisschen jede Ordnung verloren gegangen. die Ecuadorianer sind halt mit sehr viel Physis aufgetreten. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht mitgezählt, wie oft Jamal Musiala gefoult wurde, aber es war bestimmt eine zweistellige Zahl. Da hat die deutsche Mannschaft gut gegengehalten, aber sich dann Stück für Stück immer mehr kleine Fehler geleistet. Fehlpässe, Zweikämpfe verloren und so kleine entscheidende Fehler sich geleistet. Und dann in der zweiten Halbzeit ist es dann komplett gekippt. Also nicht komplett gekippt, aber dann wollte es Ecuador einfach mehr. Also auch wenn es eine Floskel ist, das ist aber am Ende die Quintessenz.
Man hat halt gemerkt, welche Mannschaft gewinnen musste, welche Mannschaft gewinnen wollte. Dennis Undorf hat es ja übrigens auch ähnlich gesagt bei Magenta. Julian Nagelsmann meinte ja, nö, das ist eigentlich Quatsch, also mit dem mehr wollen. Jetzt hast du das Ganze aber in Person von Joshua Kimmich auch nochmal rübergebracht. Also dementsprechend, finde ich, muss man ja vielleicht auch darüber reden, wie Julian Nagelsmann das Ganze analysiert, denn das war so ein bisschen nonchalant da wegmoderiert, auch in der ARD, also jeweils so ein bisschen darauf bezogen, ja, wir haben es einfach nicht clever gemacht nach der frühen Führung. Klar, das ist richtig, aber das erklärt ja dann auch nicht die weiteren 80 Minuten, oder?
Das ist korrekt. Ich glaube, und das ist jetzt wirklich die Blitzanalyse, ohne jetzt lange darüber gebrütet zu haben, dass sie mehr oder weniger das Gleiche meinen, nur mit anderen Worten. Ich glaube, was Nagelsmann auch gesagt hat, ist, dass wenn wir natürlich ein Tor, also wir, wenn die DFB-Elf ein Tor hätte schießen wollen, hätten sie natürlich anders gewechselt, als Joshua Kimmich runterzunehmen, als Pascal Groß plötzlich für Florian Wirtz zu bringen. Also das ist natürlich auch ein großer Faktor, dass zu diesem Spiel, zu dieser Erzählung gehört als auch, dass das DFB-Team nicht gewinnen musste und dementsprechend im Spiel natürlich auch nicht das Risiko gegangen ist, was Ecuador gehen musste. Ich glaube, was Kimmich halt dann schon genervt hat, das war das, was wir, das ist schon ein bisschen her, in der Nations League gesehen haben, in diesem Final Four, das war im vergangenen Sommer, dass sozusagen die deutsche Mannschaft, dass man gemerkt hat, dass die anderen wollen jetzt einfach mehr. Die wollen das Spiel jetzt hier gewinnen. Ecuador ist kein guter Gegner gewesen. Das gehört auch zur Erzählung dazu. Aber es gibt diesen Begriff des Killens. Man hätte sie killen können sozusagen. Das in dieser Sportlersprache sozusagen. Wenn man das 2-0 macht, dann ist das Ding durch. So kam sie ja zurück. Was auch dazu gehört, ist, dass das Stadion, ich weiß gar nicht, wie viele Ecuadorianer hier sind, aber das ist ja eine der größten Enklaven außerhalb Ecuadors hier, der Raum New Jersey, New York. Das waren alles Leute im gelben Trikot und das macht was mit dir so. Wenn du gegen einen Gegner spielst, der für den es um was geht. Ich erinnere mich, dass der Trainer ausgebuht wurde, als sein Name vorgetragen wurde. Also sozusagen bei der Spielerpräsentation wird auch der Trainer vorgestellt. Dann wurde er ausgebuht. Er ist so ein bisschen mit den Spielern, mit den Fans aneinander geraten. Und am Ende des Spiels wurde er nicht gefeiert, aber du hast das ganze Spiel über gesehen, wie der die ganze Zeit pusht, wie der wirklich die Seitenlinie rauf und runter gelaufen ist. Und das musste halt Nagelsmann nicht machen. Und das musste auch die deutsche Mannschaft nicht machen. Deswegen insofern, sie meinen schon dasselbe, mit unterschiedlichen Worten, mit unterschiedlichen Abstufungen, aber man muss es so ein bisschen im Kontext sehen. Klar wollte Ecuador es mehr, aber für Ecuador ging es auch ums Überleben in diesem Turnier und für die deutsche Mannschaft nicht.
Ja, halten wir fest. Also Ecuador eigentlich mausetot schon vor dem Spiel. Also Sebastian Becker-Zese hatte ja auch in der letzten Pressekonferenz sich schon dahingehend geäußert, dass es wahrscheinlich für ihn vorbei sein wird. Ne? Und jetzt ist die Lage eine ganz andere. Dann liegen die halt 0-1 hinten, machen das 1-1 und das war das einzige Szenario, in dem die noch mit dieser WM irgendwas anfangen hätten können. Und Deutschland hat es denen natürlich da dann aufgelegt. Ne? Also das war jetzt auch nichts, was man irgendwie super herausgespielt bezeichnen muss, um es vorsichtig auszudrücken. Also würdest du sagen, vielleicht auch so ein bisschen sinnbildlich für die Mannschaftsleistung, weil es waren immer so Stockfehler drin und man hat überhaupt nicht gemerkt, dass die Mannschaft im Flow ist, weißt du?
Es ist schwer zu sagen jetzt gerade. Es passt irgendwie zusammen, es passt so ein bisschen, es sind so ein bisschen so ein paar Sachen, die sich hier gegen die Elfenbeinküste schon angedeutet haben, haben sich fortgesetzt. Vor allem, wenn wir über das Mittelfeldzentrum reden, Pavlovic ein Matcher. Pavlovic hatte ganz schwere Probleme mit der Physis, der Ecuadorianer, also hatte ganz große Probleme, hat dann irgendwann auch den Faden zum Spiel verloren, hat viele Fehlpässe gespielt, hat sich ja dann die Gelbe abgeholt noch vor der Halbzeit und ist dann ausgewechselt worden. Wir haben das Problem mit Joshua Kimmich, der natürlich kein richtiger Rechtsverteidiger ist. Und wenn du da einen flotten Flügelspieler hast, um es jetzt mal so flapsig zu sagen, dann hat der auch arge Probleme. Das heißt, Sané hat dann die ganze Zeit in so einer Art Fünferkette gespielt, hat dann defensiv in Rechtsverteidiger gespielt, musste gleichzeitig aber dann noch irgendwie offensiv sein. Das sind halt ganz viele Probleme, die schon gegen die Elfenbeinküste so angedeutet waren. Und wenn sozusagen nicht dieser unbedingte Wille zum Gewinnen ist, wo man nicht mehr den Extrameter geht und so, dann ist das halt noch offensichtlicher. Und dann, ab der 60. wurde es dann irgendwie kaputt gewechselt und, also nicht kaputt gewechselt, aber so ein bisschen Chaos durch die Wechsel reingebracht. Wir saßen selber in der Pressbox und haben irgendwie überlegt, wie macht das jetzt Sinn, dass Malik Chau plötzlich spielt? Wo kommt Pascal Groß auf einmal her? Und was eigentlich mit Nick Woltemade? Warum kriegt der keine Minuten mehr? Das war so eine Sammlung aus allem. Was man jetzt gucken muss, wie die nächsten Tage werden. Jetzt ist natürlich alles sehr aufgeregt und sehr nervös. Es stehen ganz viele Debatten. Wir haben über Manuel Neuer noch gar nicht geredet. Ich glaube, das werden wir gleich machen. Das ist halt eher das Problem, dass jetzt sehr viel Unruhe ins Camp, in die Mannschaft, also von außen ins Camp, in die Mannschaft getragen wird. Also wenn ich, ja, das war auch das, was in der Mixzone den Journalisten zu spüren war, dass da jetzt sehr viel Aufregung ist.
Bevor wir über Neuer sprechen, vielleicht noch ein Punkt. Wenn man jetzt die aktuelle Stimmungslage vergleicht, du beschreibst diese Aufregung, diese Nervosität rund ums deutsche Team. Das ist ja fast vergleichbar mit 18 oder 22, oder?
Nein, eher nein. Wie gesagt, ein bisschen im Kontext, es ist das dritte Gruppenspiel, man war sicher qualifiziert als Gruppenerster. Ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, und das ist das, was jetzt so ein bisschen auf die Probe gestellt wird. Wir haben ganz oft wir haben auch beide schon darüber gesprochen, dass die Spieler sagen, dass da jetzt eine Mannschaft zusammenwächst. Und das war jetzt eben der Unterschied zwischen 22 und 18. Da waren das wirklich ein Haufen Individualisten. Und das, was Nagelsmann geschafft hat, was also Kimmich ihm jetzt vor allem in der letzten Zeit zugute gehalten haben und auch andere, David Raum hat das auch immer wieder gesagt, dass da jetzt was entsteht, dass man das Gefühl hat, die Leute kommen nicht zu einem Turnier zusammen und trennen sich danach wieder, sondern dass da so ein Kern wächst und etwas zusammenwächst. Und das wird halt jetzt auf die Probe gestellt. Wie reagiert diese Mannschaft auf so ein Spiel? Das ist halt der Unterschied zu 18 und 22, meiner Meinung nach. Ich finde das Spiel zu vergleichen, drittes Gruppenspiel. Also ich habe das jetzt schon sehr oft gesagt, aber es ist noch kein Weltuntergang.
Den Punkt gebe ich dir. Und trotzdem, die Leistung, wenn man das vergleicht, sind für mich ähnlich dürftig. Ist immer schwer so zu erzählen, aber letztendlich ist Deutschland ein Untertor weniger von Platz 3 entfernt gewesen in dieser Gruppe. Ne? Und letztendlich gegen Curaçao, weiß nicht, ob das jetzt so hoch einzuschätzen ist. Und danach wurde es dann halt schwierig. Ne?
Ich glaube, so ein bisschen das Problem ist, und als jemand, der das jetzt auch viel länger beobachtet, dass man immer noch nicht weiß, wie gut ist diese Mannschaft eigentlich. Und das Versprechen, was so nach dem Curaçao-Spiel gegeben wurde, war so ein bisschen, okay, wir machen jetzt die nächsten beiden Spiele und dann wissen wir, wie gut wir sind. Und wenn man ganz ehrlich ist, man hatte jetzt anderthalb schlechte Halbzeiten gegen Ecuador. Man hatte eine schlechte Halbzeit gegen die Elfenbeinküste, wenn ich, glaube ich, richtig überschlage. Man hatte aber auch gute Halbzeiten. Man hatte diesen Mentalitäts-Emotionssieg gegen die Elfenbeinküste, ne? Das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen. Man hatte anderthalb gute Hälften gegen Curaçao, halt bis auf diese Phase zwischen der ersten Trinkpause und der Halbzeit in der ersten Hälfte. Deswegen es bleibt eine Wundertüte und das ist so ein bisschen das Problem und das befeuert auch diese Unsicherheit und all das drumherum. Das ist so ein bisschen das Problem.
Und jetzt kommen wir mal auf Manuel Neuer zu sprechen. Was sagt denn Manuel Neuer selbst zu den beiden Gegentoren?
Ich fand das sehr, sehr herrlich. Wir haben es überlegt, uns wurde gesagt, es kommt noch ein zweiter Spieler und wir wussten nicht, wer es ist und haben so ein bisschen überlegt, wer könnte es sein? Alexander Nübel, Pascal Groß, Nick Woltemade, wen schicken sie hin? Und dann steht dann tatsächlich Manuel Neuer mit seinen 40 Jahren, mit seiner Aura. Erste Frage ist tatsächlich, Herr Neuer, Sie sind ein ehrlicher Mensch, haben Sie Mitschuld an diesem 2-1? Und Manuel Neuer sagt ein Wort und das ist nein. Was ich sehr beeindruckend finde, er hat dann lange ausgeführt, warum er aus seiner Sicht keine Schuld hat. Tatsächlich, ich finde das auch nicht so klar. Man kann es als Patzer auslegen. Ich bin mir da auch noch nicht so sicher.
Ich finde auch, also jetzt zu sagen, also es machen ja einige, Baumann hätte den gehabt oder wer auch
Nein,
immer.
Nein, das ist Quatsch.
Für mich eine Schwachsinnsdebatte.
Ja, das ist Quatsch. Was man schon irgendwie sagen, und das meinte auch Nagelsmann bei Magenta, ihm fehlt noch dieser Heldenmoment in diesem Turnier. Und solange er den noch nicht hat, schwelt halt diese Debatte einfach. Also das ist das Risiko, was Nagelsmann mit der Rückkehr eingekauft hat. Er hat sozusagen seine Torwart-Hierarchie über den Berg geworfen für jemanden, der eben die Aura hat für besondere Momente steht. Und jetzt kriegt er drei Dinge aufs Tor und alle drei gehen rein.
Er hat auch die Debatte ausgelöst und er hat die Torwart-Hierarchie, wie du sagst, über Bord geworfen. In dem Wissen, dass er eigentlich genau so einen Moment braucht, um das Ganze rechtfertigen zu können. Ne? Und der kam halt nicht.
Genau, das ist natürlich ein Risiko gewesen und er kann ja noch kommen. Ne? Wie gesagt, drittes Gruppenspiel, K.O.-Runde, das ist ein ganz neues Turnier, was jetzt ab morgen, übermorgen beginnt. Dieser Moment kann natürlich noch kommen. Und also ich kann mir vorstellen, dass die ein 16-Finale anders angehen als das Spiel heute. Es war auch warm. Die anderen Spiele waren nicht warm. Das gehört dazu. Der Rasen war nicht so gut. Klar, beide Mannschaften müssen damit spielen, aber ist auch ein Thema. Genau, diesen Hero-Moment, der fehlt Manuel Neuer. Und ich glaube, das ist das Problem, dass du jetzt halt diese Debatte damit hast. Unabhängig davon, ob das jetzt ein Fehler war oder nicht. Ganz kurz nochmal, ob es jetzt Manuel Neuers Erklärung, glaube ich, die sollte ich nochmal darlegen. Er hat das so ein bisschen verglichen und das kaufe ich ihm ab. es ist natürlich dann eine subjektive, also man muss es jetzt, es liegt bei einem selbst, ob man das jetzt mitnimmt oder nicht. Aber so ein bisschen war das Thema Ärzte verglichen im Mittelfeld, wenn du sozusagen den Ball auf dich zubekommst und in letzter Sekunde hält noch jemand die Fußspitze hin. Und dann springt, dann kannst und du nimmst den Ball nicht an. Ist es dann ein Fehler des Mittelfeldspielers? Weiß ich nicht. Und so exakt das war es ja. David Raum verliert das Kopfballduell am ersten Pfosten. Ich glaube, Tah ist auch jetzt nicht so wahnsinnig gut im Zweikampf drin gegen den Ecuadorianer und dann steht halt Neuer da. So, was macht er? Er meinte dann, wenn er dann da irgendwie anfängt, mit den Armen rumzufischen, hast du entweder ein Eigentor oder erwischt den Gegenspieler und dann hast du einen Elfer. Willst du auch eher nicht, um es flapsig zu sagen. Von daher, man kann es ihm als Fehler auslegen, klar, aber jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, dass solche Szenen einfach vorkommen und dass das ein Problem ist. Wenn man eben diese Unsicherheit hat, dass, also wir scherzen hier die ganze Zeit, dass, ich weiß nicht, 3 Bälle, 3 Tore. Es sind in der Statistik, musste man nachschauen, es sind, glaube ich, jetzt 6 Bälle, die er aufs Tor gekriegt haben und da sind 1 gegen Curaçao, 2 gegen, 1 gegen die Elfenbeinküste und 2 hier, das sind 4 Tore. Ich glaube, 4 von 7 sind drin, es ist ungünstig, aber auch beim ersten Tor kann er nichts. Das ist ein Tunnel gegen Pavlovic, verdeckt ins lange Eck, weiß ich nicht, ob er den hält. Die anderen Tore habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber die waren auch keine klaren Fehler. Gegen Curaçao war auch abgefälscht, da hatte man auch kurz gedacht, oh, den hätte er haben können, weil er so durch die Hände ging.
Das ist ja auch ein Tor, was in der Diskussion nur deshalb aufkam, weil eben Nagelsmann Neuer wieder zurückgeholt hat.
Ja.
Da würde man ja bei Baumann, Dahmen, Nübel, wie sie alle heißen, jetzt auch nicht einen Fehler rausstricken. Und trotzdem ist natürlich die Aktion insofern zu hinterfragen, als dass ja klar war, dass diese Debatten dann eben, weil es eine sehr nervöse Bundesrepublik natürlich ist, wenn man über die deutsche Nationalmannschaft spricht, es war ja klar, dass diese Debatten aufkommen würden. Und deshalb muss man jetzt sagen, ja, nach 3 Spielen hat es sich zumindest vorsichtig ausgedrückt überhaupt nicht ausgezahlt.
Total. Das ist ein Risiko, was eingegangen wurde, was Nagelsmann eingegangen hat, nicht im Passiv, sondern das hat er eingegangen. Ich hatte gerade noch schnell einen klugen Gedanken, den habe ich vergessen. Genau, was du sagst, also das Ding ist, du holst Neuer zurück, um sozusagen von einem außergewöhnlichen Spieler außergewöhnliche Momente zu kriegen. Dieses Risiko ist Nagelsmann eingegangen. Bisher hat es sich halt noch nicht ausgezahlt. Das Turnier ist noch nicht vorbei. Es kann sich noch auszahlen. Und ich, wäre ich jetzt Bundestrainer und du hast einen Manuel Neuer, der diese Auftritte in der Champions League hatte, es wäre fatal gewesen, wenn er nicht den besten Torwart aller Zeiten, egal in welcher Verfassung er ist, wenigstens nochmal anfragt. Und wenn er sagt, wenn Manuel Neuer sagt, er ist fit und er kann das machen, dann weiß ich auch nicht, ob da jemand Nein sagt. Es ist knifflig. Es ist wirklich knifflig. Du merkst, ich tue mir noch schwer, eine richtige Meinung, eine harte Meinung zu entwickeln. Das Problem ist halt, und darüber haben wir jetzt auch schon gesprochen, dass die Debatten sind das Problem. Die hat er sich zurückgeholt. Dessen muss er sich bewusst sein. Jetzt muss man versuchen, die irgendwie das DFB-Team sollte jetzt versuchen, diese Debatten zu ersticken oder zu beenden. Manuel Neuer hat es versucht. Der hat sich mit seiner Aura da in diese Mixzone gestellt und gesagt, nein, nicht meine Schuld, hat keinen Zweifel aufkommen lassen. Jetzt wird man sehen, was die nächsten Tage bringen, wie sich das weiterentwickelt.
Was die Schuldfrage anbetrifft, bin ich auch da eher bei ihm. Also das ist immer, wenn Bälle verlängert werden nach der Ecke, ist es immer schwierig.
Er wurde dann gefragt, wie viel Zeit hatten sie dann zum Reagieren? Er meint so eine Millisekunden. Also über was reden wir hier? Es ist immer noch ein Mensch, der Mann ist 40. Für einen Fußballer ist das jetzt auch nicht mehr jung. Ja, man kann nur hoffen, dass er seinen außergewöhnlichen Moment, also im Nagelsmann-Interesse kann man hoffen, dass er noch seinen außergewöhnlichen Moment bekommt. Ich denke, dass er ihn noch kriegen wird. Aber ja.
Gucken wir noch ganz kurz nach vorne. Deutschland weiß immer noch nicht, gegen wen es geht. Vielleicht lichtet sich das Feld jetzt in der heutigen Nacht noch. Stichwort Paraguay, Australien. Aber ganz generell ist ja auch das jetzt eine Situation, die man erstmal so handeln muss. Gibt es da irgendwelche Infos, wie Nagelsmann und Co. das angehen werden?
Um nochmal zu bei Manuel Neuer zu bleiben, fand ich auch sehr witzig. Er wurde exakt das Gleiche gefragt, meinte dann so, ja, ich krieg mein Briefing am Tag selbst. Mir ist es egal. Ist doch wahrscheinlich so einfach. Nee, Nagelsmann hat darüber vor dem Spiel gesprochen, in der Pressekonferenz. Tatsächlich haben die alle potenziellen Kandidaten unter sich aufgeteilt im Trainerteam. Er hat welche gesehen, seine Co-Trainer haben welche gesehen, das Scouting-Team haben welche gesehen. Die werden am Samstag eine Nachtschicht einschieben, gucken, wer das ist, haben ein paar Varianten vorbereitet und dann wird am Sonntag, wenn dann klar ist, wer es ist, sozusagen die Mannschaft vorbereitet. Das ist ein Tag vor Matchday, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, das ist alles noch rechtzeitig. Es wird halt eine stressige Nacht, Samstag auf Sonntag. Nagelsmann meinte, ja, wir sind alles junge Menschen, wir kriegen es schon hin. Aber ja, es wäre besser gewesen, halt ohne diese Debatten und mit mehr Ruhe da reinzugehen. Aber so ist es halt jetzt. Das war so ein bisschen das Risiko. Man hat einen schwachen Gegner einfach zurück ins Spiel kommen lassen, hat dann irgendwie wild durchgewechselt, was man machen musste, was vorher abgesprochen war. So hat es Kimmich berichtet. Es ist halt jetzt so. Man hat so ein bisschen diese Situation, muss damit umgehen. Es wäre vermeidbar gewesen, man hätte es vielleicht vermeiden müssen. Erst rückblickend wäre es auch dumm gewesen zu rotieren, ehrlich gesagt. Und von daher, ja, wird man sehen, wer es wird. Paraguay, Schottland wäre schön in Boston. Es wäre sehr stimmungsvoll.
Ja, ich sag dir aber, Schottland wird es, glaube ich, nicht. Freu dich nicht zu früh. Nein. Also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt sehr, sehr gering. Ich glaube auch, die deutsch-schottische Fanfreundschaft hat einen herben Dämpfer erlitten, dadurch, dass Ecuador gewonnen hat, weil das ist natürlich jetzt fatal für Schottland.
Ach so, das war mir nicht bewusst. Es war nur sehr witzig, dass wir, als wir in Toronto waren und mit Deutschlandfans gesprochen haben und die alle sagen, ja, wir sind schon okay, aber die Schotten, die sind toll. Ich glaube, jeder will das Duell gegen Schottland haben, ehrlich gesagt. Gerade in Boston, die haben ja da schon Gruppenspiel und haben da beeindruckende Bilder und Videos produziert, ja.
Ja, sorry für den Dämpfer, aber wird nicht passieren. Also jetzt sind die Aussichten sowas von schlecht für Schottland und das liegt eben auch an der deutschen Niederlage gegen Ecuador. Wir wissen noch nicht, gegen wen es geht, wir wissen aber, du wirst da sein. 22.30 Uhr Ortszeit wird gespielt, Ortszeit 16.30 Uhr, 22.30 Uhr deutscher Zeit am Montagabend. Bevor wir jetzt hier den Deckel komplett drauf machen, jetzt ist die Vorrunde vorbei, du hast 3 verschiedene Spielorte gesehen, wirst jetzt den 4. machen. Kannst du so ein kleines Ranking aufstellen? Was hat dir oder welcher Ort hat dir bislang am besten gefallen, jetzt unabhängig jeglicher sportlichen Leistung, über die du berichten durftest?
Toronto auf die 1, ganz klar. Dann kommt, dritter Ort, genau, dann kommt nichts, dann kommt New York, dann kommt Houston. Wobei, nichts ist ein bisschen unfair. New York ist eine unfassbare Stadt. Ich habe nicht so viel gesehen, weil ich halt arbeiten musste, aber das, was man gesehen hat, der Anlandeanflug, wir sind gestern, da war es dunkel von der PK zurückgekommen und über die Bridge, über den Hudson River, ich bin nicht so gut in Erdkunde, in die Stadt gefahren, die Skyline gesehen, das ist schon sehr beeindruckend. Toronto, sehr europäisch, es gab sogar Fahrradwege, es gab gesundes Essen. Es ist am Lake Michigan, da setze ich mich gerade echt in die Nesseln, ist auf jeden Fall am Wasser. Das war toll, europäisches Klima, keine Schwüle, ein bisschen Hitze, aber nicht zu viel. Und Houston leider absolute Betonwüste mitten in Texas. Ich hoffe, Leute aus Houston können verzeihen mir, aber das war nicht... Ist ja auch sehr individuell, muss man auch sagen. Jetzt Boston wird toll.
Ja, Lake Ontario müsste das sein in Toronto, ne?
Danke.
ich glaube, das prüfen wir nochmal. Danke dir, ja. Sebastian. Und wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder. Jetzt erstmal, ja, gutes Fortkommen. Der letzte Shuttle, er muss ja vor allen Dingen eines von dir noch rechtzeitig gekriegt werden, ne?
Ja, sonst habe ich ein gigantisches Problem. Da muss ich laufen. Das ist wirklich kein guter Weg zum Stadion hin und weg.
Deswegen legen wir jetzt auf. Also danke. Bis dann.
YouTube. Ciao.
Soweit also Sebastian Schneider aus New York. Er wird dann jetzt den 4. verschiedenen Ground machen nach Houston, nach Toronto. Und New York geht es nach Boston. 22.30 Uhr deutscher Zeit ist Anstoß. Am Montag nochmal. Am wahrscheinlichsten wird der Gegner Paraguay heißen. Eventuell Schottland oder Schweden. Das sind die Optionen, die es jetzt noch gibt für Deutschland. Ecuador trifft übrigens auf einen Gruppensieger. Da steht der Gegner noch nicht ganz fest. Es wird am wahrscheinlichsten nach Mexiko gehen gegen den Gastgeber. Und mit dieser Erkenntnis machen wir jetzt weiter mit der Besprechung der weiteren Spiele. Die Parallelpartie der Gruppe E lautete Curaçao gegen die Elfenbeinküste. Hier hat sich die Elfenbeinküste souverän mit 2-0 durchgesetzt. Ihnen hätte auch schon ein Unentschieden gereicht für Platz 2, aber sie machen es dann deutlich souveräner. Zweimal in beiden Halbzeiten trifft Nicolas Pepe für die Ivora. Curaçao verabschiedet sich damit sehr achtbar. Hat sich insgesamt auch sehr ordentlich präsentiert, abgesehen vom 7-1 gegen Deutschland. Der Punktgewinn gegen Ecuador, der wird natürlich alles dominieren in Curaçao auf dieser kleinen Insel. Ein großartiger Erfolg und das wird noch nachhallen. Aus Sicht der Elfenbeinküste muss man sagen, das war keine spielerische Offenbarung, aber ein souveräner Sieg. Sie haben 2 Siege eingefahren, gegen Deutschland unglücklich verloren und dementsprechend ja, haben sie eine gute Gruppenphase gespielt und sind erstmals durch eine WM-Vorrunde gekommen. Und es geht vielleicht auch noch ein bisschen weiter. Nächster Gegner wird sein am Dienstag 19 Uhr in Dallas. Der Zweitplatzierte der Gruppe I, entweder Norwegen oder Frankreich, während Deutschland hofft, dass Norwegen das Spiel gewinnt, damit man im Achtelfinale, in einem möglichen Achtelfinale nicht gegen Frankreich ran müsste, wird die Elfenbeinküste hoffen, dass Frankreich nichts anbrennen lässt, denn dann würde der Gegner eben Norwegen heißen und das ist doch deutlich machbarer als Frankreich für die Elfenbeinküste. Weiter ging es in der Nacht unserer Zeit mit der Gruppe F. Dort wurde in Dallas gespielt, Japan gegen Schweden und in Kansas City Tunesien gegen die Niederlande. Ich würde sagen, mit der Niederlande fangen wir ganz schnell an. Die gewinnen 3-1, lassen da auch wenig Fragen aufkommen. Nach 7 Minuten steht es schon 2-0, ein Eigentor und ein weiterer Treffer von Brian Brobby, der jetzt auch schon bei 3 Toren steht, sorgen für das 2-0 der Niederlande. Danach in der zweiten Halbzeit Masturi, der eine Ecke einköpft zum 1-2, aber Jan-Paul van Hecke, der trifft nach Ecke zum 3-1 für die Niederlande und damit stehen die auch hier in der Tabelle ganz vorne mit 7 Punkten. Dahinter Japan, die spielen zum Abschluss gegen Schweden 1-1. Japan deutlich aktiver und gefährlicher in der ersten Halbzeit, geht in der zweiten Halbzeit in der 56. durch Maeda nach einer wunderbaren Kombination mit 1-0 in Führung, aber die Führung hält nicht lange. Anthony Elanga mit einem traumhaften Schlenzer zum 1-1. Und danach gab es noch 2 richtig gute Chancen, beide für Schweden. Die haben sogar noch ein bisschen am Sieg geschnuppert. Aber Japan hält am Ende dem schwedischen Druck stand und wird damit Gruppenzweiter, bleibt ungeschlagen. Schweden geht auf Platz 3 aus dieser Gruppe heraus und 4 Punkte reichen auch ganz sicher, um eben über die Gruppendrittenregelung auch im Turnier zu bleiben. Wahrscheinlich geht es gegen Frankreich oder Norwegen für die Schweden, theoretisch aber auch Deutschland als Gegner möglich. Japan trifft garantiert auf Brasilien, das steht bereits fest. Am Montag um 19 Uhr wird gespielt in Houston. Die Niederlande bekommt es am Dienstag um 3 Uhr morgens unserer Zeit in Monterrey in Mexiko mit Marokko zu tun. Das ist auch wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Zum Abschluss der Nacht, dann der Abschluss von Gruppe D hier. Das einzig interessante Spiel von Bedeutung in San Francisco, Paraguay gegen Australien. Es war vorher klar, beiden Mannschaften würde ein Remis sehr wahrscheinlich reichen, Australien garantiert. So ist es gekommen. Es war aus meiner Sicht das erwartbarste 0-0, das man sich hat vorstellen können, denn beide Mannschaften sind offensiv wirklich richtig, richtig schlecht, aber beide Mannschaften können Defensive und für beide war eben dieser Punkt Gold wert. Vor allen Dingen für Australien, die sind Gruppenzweiter, treffen am Freitag 20 Uhr in Dallas auf den Zweiten der Gruppe G, entweder Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland. Also da kann auch noch was gehen. Das wird dann vielleicht sogar ein machbarer Gegner werden für Australien. Paraguay muss noch ein ganz bisschen zittern, aber ist eben der wahrscheinliche deutsche 16-Final-Gegner. Letztendlich zum Spielverlauf ganz kurz. Australien völlig kontrolliert unterwegs in der ersten Halbzeit. Paraguay hat gar nichts gemacht. In der zweiten Halbzeit würde ich sagen eher tendenziell ein bisschen andersherum. Da auf jeden Fall die Paraguayer mit ein bisschen mehr Offensivdrang. Aber letztendlich das 0-0, das folgerichtige Ergebnis. Viel mehr war geboten in Los Angeles. Die Türkei gewinnt gegen die USA mit 3-2. Das ist eine Überraschung nach dem bisherigen Turnierverlauf, denn die Türken sind mit 0 Punkten in die Partie gegangen, die USA mit 6 Punkten schon sicher Gruppenerster. Aber ja, es wurde ordentlich durchgewechselt. Maurizio Pochettino, der US-Trainer, wechselte 9-mal in der Startelf die Türkei mit 7 Veränderungen im Vergleich zur Niederlage gegen Paraguay. Aber oder vielleicht gerade deshalb wurde es ein offener Schlagabtausch. Wahrscheinlich liegt es an der Tabellensituation. Es ging einfach für beide um nichts mehr. Nach 3 Minuten bereits das 1-0 für die US-Boys durch Anton Trusty. Da rauscht eine Ecke durch. Der kann den Ball dann annehmen und ins Tor drischen. Es war das 173. WM-Tor und damit ist die WM schon jetzt die torreichste jemals. Das ist so sein würde, irgendwann war klar, aber zu diesem frühen Zeitpunkt überrascht dann doch ein bisschen. Es war halt deshalb klar, weil es natürlich mehr Spiele sind, deutlich mehr Spiele durch die mehr Mannschaften. Kommen wir zurück zum Spiel hier. In der 10. Minute ein guter Angriff der Türkei, Arda Güler zum 1-1. In der 31. dann Kötschü zum 2-1. Die US-Boys kommen zurück in der zweiten Halbzeit, 49. Sebastian Börhalter zum 2-2, auch mit einem strammen Schuss. Börhalter ist der Sohn des Ex-Bundesligaspielers Greg Börhalter, müsste für Cottbus und 1860 gespielt haben und der war auch lange Nationaltrainer der USA. Und Börhalter, Sebastian Börhalter, ist der Teamkollege oder ein Teamkollege von Thomas Müller bei den Vancouver Whitecaps. So viel dazu. In der 98. Minute müssen wir jetzt die Türkei nochmal loben, denn mit der wirklich letzten Szene trifft Kaan Ayhan, der Ex-Schalke-Spieler, zum 3-2-Sieg für die Türkei und damit zu einem sehr würdigen Abschluss einer verkorksten WM für die Türken. Für die USA bedeutet das ein Stimmungsdämpfer, ähnlich wie bei den Deutschen. Jetzt treffen sie im 16-Finale auf einen Gruppendritten und sie wissen auch schon auf wen, und zwar es wird Bosnien-Herzegowina in San Francisco, Donnerstag 2 Uhr, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, also deutscher Zeit, USA gegen Bosnien-Herzegowina. Und was bekommen wir dann heute? Es ist der Abschluss der Gruppen G, H und I und damit blicken wir jetzt auf den WM-Tag Nummer 16. Zunächst Gruppe I, das wird richtig interessant, 21 Uhr in Boston, Norwegen gegen Frankreich, Spiel um Platz 1 in der Gruppe, eine hohe Bedeutung, wie eben erwähnt, für Deutschland. Gewinnt Norwegen, dann würde Deutschland in einem möglichen Achtelfinale nicht auf Frankreich, sondern auf Norwegen treffen. Wenn Frankreich dieses Spiel nicht verliert, dann wäre also das mögliche große Duell Frankreich-Deutschland schon sehr früh im Turnier wahrscheinlich. Es würde übrigens dann in Philadelphia gespielt. Frankreich-Trainer Didier Deschamps, den werden wir auf der Trainerbank nicht sehen, denn der ist kurzfristig in die Heimat gereist, weil seine Mutter verstorben ist, dementsprechend nicht dabei. Parallel auch sehr, sehr spannend die Partie in Toronto, Senegal gegen den Irak, beide müssen gewinnen. Für den Irak hilft auch realistisch betrachtet nur ein richtig hoher Sieg, Senegal mit einem Sieg sehr wahrscheinlich dann auch weiter über die Gruppendrittenregelung, obwohl eben beide Teams hier mit 0 Punkten reingehen, ist hier noch alles möglich. 2 Uhr nachts nach einer kurzen nächtlichen Pause wird dann weitergespielt in Gruppe H. Hier noch alles offen. In Guadalajara treffen sich die Uruguayer und die Spanier. Uruguay wirklich mit enorm viel Chaos. Dagegen ist das ganze Trara beim deutschen Team gar nichts. Uruguay mit Trainer Marcelo Bielsa, genannt El Loco, der Verrückte, ist ein ganz kurioser Kauz. Der scheint sich mit der Mannschaft überworfen zu haben, die Mannschaft mit ihm, also da gibt es kein wirklich funktionierendes Verhältnis mehr. Jetzt wird interessant zu sehen sein, wie sie gegen Spanien auftreten. Es wird natürlich jetzt nicht einfacher. Nach 2 verkorksten Unentschieden gegen Saudi-Arabien und Kap Verde steht Uruguay vor dem Aus und wäre damit das einzige südamerikanische Team, was es nicht schaffen würde in die nächste Runde. Spanien reicht ein Unentschieden für den Gruppensieg. Parallel die Partie in Houston, Kap Verde gegen Saudi-Arabien. Kap Verde reicht wahrscheinlich schon ein Unentschieden fürs Weiterkommen. Das wäre das dritte Unentschieden und das würde vermutlich reichen. Saudi-Arabien muss gewinnen. Für beide aber in erster Linie eine riesengroße Chance. Sie waren die großen Außenseite der Gruppe, aber sie können hier vor allen Dingen Uruguay eben überholen in der Tabelle und damit hier die Gruppe so ein bisschen auf den Kopf stellen im Vergleich zu der Ausgangslage vor dem Turnier. Und dann zum Ende der Nacht, 5 Uhr morgens unserer Zeit, Anstoß in Seattle, Ägypten gegen den Iran. Es ist das Pride Game, ausgerufen von der Stadt, großes Brimborium drumherum. Pride Game passt natürlich zum Aufeinandertreffen der Nationen nicht gerade so gut, um es vorsichtig auszudrücken. Die Iraner wollen jetzt auch etwas gegen die Regenbogenflaggen unternehmen. Gegen die hat die FIFA aber nichts, anders als gegen die alte persische Flagge. Also ja, ganz viel Trara drumherum. Sportlich aber auch von enormer Bedeutung. Ägypten reicht ein Unentschieden. Dann wahrscheinlich sogar auch schon zum Gruppensieg, aber sie wären auf jeden Fall mit einem Unentschieden weiter. Der Iran hat mit einem Unentschieden auch schon sehr gute Karten weiterzukommen, wäre wie bei Kap Verde dann ein drittes Unentschieden und das könnte hier den Ausschlag geben, wenn sie verlieren, werden sie nicht weiterkommen können. Parallel Chancen auch für beide, Neuseeland gegen Belgien in Vancouver, Belgien mit einem Unentschieden wahrscheinlich weiter, mit einem Sieg definitiv, mit einem Sieg können sie sich auch Hoffnung machen, noch Erster zu werden, wenn Ägypten gegen den Iran nicht gewinnt. Neuseeland, da können wir es kurz machen, muss die Partie gewinnen, ansonsten geht's auch nach Hause. Soweit, so gut. Das ist der Blick auf WM-Tag. Wo sind wir angelangt? Nummer 16 bereits. Danke fürs Zuhören. Es war jetzt eine intensive Folge, natürlich mit dem klaren Fokus auf die deutsche Mannschaft. Aber ja, nach diesem verkorksten Gruppenspiel gab es auch einiges zu besprechen. Deshalb vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und mich würde es freuen, wenn ihr in 24 Stunden am morgigen Samstag auch wieder einschaltet, wenn es heißt NTV Sport täglich zur Fußball-Weltmeisterschaft neue Folgen. Danke, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.